Und Jesus, das machen wir heute Morgen. Wir strecken uns aus nach dir. Wir strecken uns aus nach dir, auch in dem Bereich von dem, wo du uns, wo wir dürfen das empfangen, wo du bist, wo wir dürfen dich empfangen und wo das Überfluss in unserem Leben bewirkt. Jesus, hilf uns, um uns nach dir auszustrecken und nicht nach Sachen, die du uns gibst oder nach Fähigkeiten und Talenten, die du uns gibst, sondern nach dir allein, Jesus. Reichtum, wie passt denn das Geld in mein Leben mit Gott inne? Das ist die erste Predigt aus einer Dreierserie und ich habe gemerkt, ich müsste wahrscheinlich der Vollständigkeit halber die zweite zuerst halten, weil in der zweiten Predigt rede ich darüber, dass Reichtum eben nicht einfach Geld, Finanzen und Besitz ist. Gottes Reichtum ist nicht von dieser Welt. Aber mich juckt schon so lange unter den Fingern, um zum Thema Geld und Finanzen mal etwas zu sagen. Darum habe ich mir einfach erlaubt, ich rede heute über Geld und Finanzen. Auch wenn man das nicht falsch verstehen darf. Reichtum Gottes ist nicht einfach gleich Geld. Kann sich aber so zeigen. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Im 2. Mose 3, Vers 8, redet Gott über sein Volk Israel und sagt, ich bringe sie in ein Land, wo Milch und Honig fließt. Und ich bin in der christlichen Szene drin aufgewachsen. Ich habe die Aussage, ein Land, wo Milch und Honig fließt. Das ist mir, seit ich so gewesen bin, habe ich das gekannt, habe ich das inhaliert. Ja, Land, wo Milch und Honig fließt. Hast du das schon mal bildlich vorgestellt? Ein Land, Entschuldigung, wo Milch und Honig fließt. Ist jetzt wahrscheinlich nicht so, naja, oder mein heute mit. Also vegan ist es schon mal nicht. Und was heisst denn das, ein Land, wo Milch und Honig fließt? Überlegen wir uns mal, Gott redet da zu einem Volk, die sind fast 400 Jahre Sklaven gewesen. Mehr oder weniger Enteignete. Und tut's mal, oder? Bist nicht in die Migros gegangen, hast da einen Liter Milch im Tetrapack und Honig im Glas gekauft, sondern der arme Mann oder der normale Mann und die normale Frau, die haben Wasser getrunken und die, die ein bisschen Geld hatten, haben die Milch getrunken. Und Honig war auch so ein bisschen Luxus gewesen. Und jetzt sagt Gott, ich bringe euch in ein Land, wo Milch und Honig fließt. Das Land versorgt dich mit Überfluss, mit dem, was sonst nur die gut Betuchten haben. Ich glaube, wenn Gott zu uns heute die gleiche Aussage machen würde, würde er vielleicht sagen, ich bringe dich in ein Land, wo völlige Versorgung herrscht, wo Überfluss herrscht. Gott verheißt übrigens öfters Überfluss seinem Volk. Lies mal quer durch die Prophetenbücher durch. Immer wieder kommst du an die Aussagen an, wo Gott von einem Ort oder von einem Zustand redet, von völligem Überfluss, aber auch völliger Annahme, völliger, absolutem Schutz und völliger Versorgung, wo Gott selber für sein Volk sorgt. Und Gott ist eben nicht knapp bei Kasse. Ich behaupte, Überfluss ist ein Wesenszug von Gott. Und ich wünsche mir, dass wir lernen können, uns in unserem Leben zu positionieren, um Gottes Überfluss in diesen Bereichen von unserem Leben zu empfangen, die er uns geben möchte. Und eben, ich muss das jetzt nochmal unterstreichen. Für mich heisst Überfluss nicht einfach, du wirst reich und wohlhabend. Das ist nicht das Gleiche. Gottes Reichtum ist nicht von dieser Welt, mal ganz grundsätzlich. Gott braucht kein Geld dort, wo er ist. Und der Jürgen hat vorhin so schön gesagt, mach die Augen zu, dort, wo du hingehst, brauchst du auch kein Geld. Du musst es auch nicht mitnehmen. Dort, wo du hingehst, ist ja eben die völlige Versorgung. Jetzt kann sich aber meiner Meinung nach, wenn ich die Bibel anschaue und auch wenn ich in die Weltgeschichte raus schaue, Überfluss Gottes durchaus in Geld und Besitz, ich sage jetzt mal, manifestieren. Das kann es geben. Falls das nicht stimmt, dann müssten wir die ganzen Männer, Abraham, Isaac, Jakob, David, Salomo, könntest du alle aus der Bibel rausstreichen. Weil die haben genug gehabt. Und ich würde heute Morgen keineswegs behaupten, das ist mir ganz wichtig, dass Geld haben ein Zeichen davon ist, dass man gut mit Gott unterwegs ist. Ich behaupte, es ist dumm, anhand vom finanziellen oder materiellen Reichtum die Spiritualität von einem Menschen zu messen. Ich behaupte, es gibt nur etwas, was noch dümmer ist. Anhand von der Abwesenheit von finanziellem Reichtum die Spiritualität messen. Es ist beides dumm. Es macht beides keinen Sinn. Und jetzt weiss ich, wir sind hier in der Schweiz. Das heisst, man redet nicht über Geld, man hat es. Und dann sind wir auch noch in einer christlichen Gemeinschaft. Wenn man hier über Geld redet, dann ist das immer so ein bisschen... Ja, Geld ist ja schon schön, aber ist ja auch irgendwie schlecht. Es hat so einen negativen Touch. Entweder hat man ein schlechtes Gewissen oder wir sind so wohlstandsevangeliumsmässig unterwegs und denken, ja, aber das ist ja auch falsch. Und Verse, die mir immer wieder begegnet sind, 1. Timotheus 6, Verse 9 und 10. Dort steht, Menschen, die reich werden wollen, geraten nur in Versuchung und verstricken sich in so viele dumme und schädliche Wünsche, dass sie letztlich ins Verderben und in ihren eigenen Untergang stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übels. So sind manche Menschen aus Geldgier vom Glauben abgewichen und haben sich selbst viele Schmerzen zugefügt. Ich habe gemerkt, bei den meisten im Ohr ist die Übersetzung aus der Guten Nachricht. Jetzt muss ich schnell schauen, die habe ich, glaube ich. Ja, sieht man es. Die ist meiner Meinung nach sehr plump. Dort heisst es einfach, Geldgier ist die Wurzel alles Bösen. Da machen wir wieder einen fixen Satz, oder? Ich glaube, da muss man ein bisschen präzisieren. Ich möchte gerne nochmal einen Vers dazu nehmen, aus dem Kolosserbrief, auch von Paulus, gleicher Autor. Dort heisst es, seid nicht geldgierig, denn das ist Götzendienst. Der Vers im Kolosserbrief, das Wort Geldgier dort ist nicht ganz einfach zu übersetzen aus der Grundsprache. Es heisst, ein bisschen frei übersetzt würde ich sagen, es heisst so viel wie absolute Fülle haben. Also sprich, wenn ein Mensch sich absolute Fülle von Geld und Besitz erhofft. Also unter das geht auch Sicherheit und Geborgenheit und innere Zufriedenheit. Wenn ein Mensch sich das vom Geld erhofft, dann ist das Götzendienst. Warum? Weil die Erwartung, die da ins Geld gesteckt wird, eigentlich in letzter Konsequenz nur Gott selber kann erfüllen. Aber Menschen, die ihr Geld in ihrem Leben den zentralen Platz geben, die werden automatisch anfangen, hinter dem Geld und hinter dem Reichtum herjagen, wie ein religiöser Eiferer hinter seinem Gottesbild herjagt. Weil es ist das Zentrum vom Glück von dieser Person. Und jetzt kommen wir in Timotheus rein. Jetzt heisst es, also dort fängt es an mit Menschen, die reich werden wollen. Menschen, die am irdischen Reichtum dienen, wie sie einem Gott könnten dienen. Oder sollten vielleicht. Die verstricken sich in ganz viel Quatsch. Die verstricken sich in ganz viel Blödsinn. Nicht nur, weil die Wünsche immer grösser werden, weil sie merken, das füllt mich nicht, sondern auch, weil du dein Geld natürlich dann anfängst zu verteidigen, wie du deinen Glauben anfängst zu verteidigen. Und dann gibt es keine Regeln mehr. Oder? Das ist so, das steht ja auch in der Bibel, oder? Man muss Gott mehr gehorchen als dem Kaiser, dem König. Ich bin mir nicht sicher, ob es Kaiser oder König ist, aber ihr wisst, was ich meine. Natürlich wirst du so dann auch mit dem Geld umgehen. Ich muss dem Geld mehr gehorchen als dem Gesetz. Das ist eine logische Konsequenz von dem, wenn du das Geld so völlig vergötterst. Und dann in Vers 10, ich finde die Übersetzung da aus der Neues Leben Bibel, die finde ich schön. Dort heisst es, zuerst mal, die Liebe zum Geld. Es ist mehr oder weniger wörtlich übersetzt. Das Wort dort heisst Geldliebe. Die Liebe zum Geld ist, und ich will jetzt sagen, eine Wurzel. Die Wurzel tönt, es ist nicht falsch, ich sage nur, ich glaube, es tönt verfänglich. Eine Wurzel aller möglichen Übel. Der Vers will nicht sagen, die Liebe zum Geld ist die eine Wurzel aller möglichen Übel. Wenn jemand sich drei Gläschen zu viel genehmigt am Abend und mit dem Auto heimfährt und meine Frau läuft über die Straße und der Mann oder die Frau sieht meine Frau nicht und fährt sie tot. Und ich habe darauf aber wunderschöne Mordlustgedanken gegenüber dieser Person, die meine Frau totgefahren hat. Dann haben wir zwei Sachen, die sind völlig falsch. Du sollst dich nicht besaufen und Menschen totfahren. Und du sollst nicht anderen Menschen den Tod wünschen. Egal, was sie gemacht haben. Beides ist böse, schlecht, falsch. Und nichts davon hat mit Geld zu tun. Also es ist nicht die Wurzel alles Bösen, ist das, sondern es ist eine Wurzel die sich in unserem Leben verankern kann und aus dem kann ganz viel Schlechtes und Übels wachsen. Dann heisst es da, dass, es heisst da ja nicht, dass Geld ist die Wurzel alles Bösen. Es heisst, die Liebe zum Geld ist eine Wurzel aller möglichen Übel. Das arme Geld kann nichts dafür. Das ist weder gut noch schlecht, das ist einfach, es ist eine Ressource. Ich sage nachher noch ein bisschen mehr zu dem. Geld ist eine Ressource. Unser Umgang damit, wie der Jürg Forster so schön gesagt hat, unsere Herzenshaltung zum Geld, das ist das Entscheidende. Nicht das Geld an sich. Und jetzt möchte ich euch einen Vers zeigen. Ich habe leider nicht Zeit, um den noch lange in den Kontext zu setzen. Es ist aus dem Haggai 2. Ist, muss ich schnell. Nein, habe ich nicht. Ich lese ihn neu vor. Dort steht unter anderem, das Silber gehört mir und das Gold gehört mir, spricht der Herr der Allmächtige. Ist jetzt sehr kurz und sehr aus dem Kontext genommen. Aber ich glaube, der Vers, es ist ein prophetischer Vers, natürlich, Gott redet da über die Wiederherstellung vom Tempel. Neutestamentlich gesehen, wir sind sein Tempel, er möchte in unserem Herz wohnen, nicht in einem Gebäude. Der Ort da ist Gottes Tempel, weil du da bist und nicht, weil der Ort da ist. Ich glaube, der Vers, der hat mich berührt, weil ich glaube, er gibt mir eine Grundlage, um mit Geld und Finanzen umzugehen, wo entscheidend ist, dass es mir eben nicht zu einer Wurzel aller möglichen Übel wird. Und die Grundaussage ist, es gehört Gott. Alles. Alles, was du hast, gehört Gott. Jede letzte Rappe. Jeder letzte Quadratmillimeter Grundbesitz. Alles gehört Gott. Ich stehe manchmal in einem angespannten Verhältnis zur zehnten Lehre, die wir haben. In meiner dritten Predigt sage ich noch etwas zum Thema Zehnte und Spende und Großzügigkeit. Ich stehe manchmal in einem angespannten Verhältnis zur zehnten Lehre, weil ich sage, sie ist prinzipiell falsch, sondern weil ich sage, sie kann ein völlig falsches Bild vermitteln. Nämlich 10% von dem, was mir gehört, gebe ich Gott und der Rest gehört mir. Dann kann ich machen, was ich will. Dann ist es verkehrt. Das ist Quatsch. Ich würde es vielleicht so ausdrücken. Der 10. Teil, oder wie viel auch immer, wenn es 20 sind, wenn es 7%, ich würde jetzt da nicht auf eine fixe Zahl eingehen. Ich würde sagen, ein Teil von dem, was Gott, wo Gott dich damit gesegnet hat, da halte ich es für sinnvoll, wenn wir das an den Ort investieren, wo bei uns in Christianien, sagen wir, wo wir geistlich daheim sind. Dort, wo du dazugehörst, dort, wo deine Gemeinschaft ist, dort, wo du gelehrt wirst und andere lehrst, dort, wo deine Beziehungen sind, dort, wo du aufgebaut wirst und ermahnt wirst, dort, wo Gott dir Vision gegeben hat, zum Königreich Gottes zu bauen, mit diesen Menschen. Ich halte es für sinnvoll, wenn dort der Betrag, was auch immer das ist und wie viel das ist, hineinfließt. Königreich Gottes, bei Gott braucht kein Geld, Königreich Gottes auf dieser Welt schon. Das ist nun mal so, wir leben auf dieser Welt. Aber alles Geld, das du hast, gehört Gott. Bei den restlichen 90 oder wie viel Prozent will Gott trotzdem mitreden. Will Gott trotzdem auch sagen, Moment, aber ich stelle meinen Fuß da auch in die Tür, weil es gehört mir, es gehört nicht dir. Und ich glaube grundsätzlich schon, Gott möchte uns an verschiedenen Punkten, muss das wieder betonen, Überfluss geben. Wenn wir heute von Geld reden, reden wir mal von dem, was passiert, wenn uns Gott finanziellen Überfluss gibt. Schau mal die Aussage an und dann schau, welcher Teil das markiert ist. Es geht um Gottes Überfluss in unserem Leben. Und es geht darum, dass er gross wird, dass seine Liebe durchdrückt und nicht mir. Es geht weder um mich oder um dich und es geht schon gar nicht um den Überfluss und eben mit dem heutigen Morgen, es geht nicht ums Geld, wenn es das ist. Ich glaube, wir sind so eine Art Nutznießer, wenn Gott uns Überfluss schenkt von dem. Aber der Überfluss ist nicht das Ziel. Und wir sind auch nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass Gott gross wird. Das Ziel ist, dass sein Königreich gebaut wird. Und ich wünsche mir, dass ich ein Mensch darf sein, wo an welchem Punkt Gott mir immer will Überfluss schenken in meinem Leben, dass ich dort den Überfluss so kann verwalten, dass Gott gross wird. Wie können wir uns vorbereiten auf so einen Moment, wo Gott uns Überfluss schenken will. Ich gebe euch einen abstrakten Satz. Du kannst dich für Gottes Überfluss vorbereiten oder auf Gottes Überfluss vorbereiten, indem du lernst, ihn mehr zu lieben als alles andere. Was meine ich damit? Ich glaube, Gottes Absicht für dein Leben ist es, aber ganz grundsätzlich, Gott will, dass es dir gut geht. Und Gott will, dass du ein Leben lebst mit Vision, mit Absicht. Also nicht am Morgen aufstehen, komme ich heute nicht, komme ich morgen und ich gehe wieder schlafen. Nein, mit Vision, mit Absicht, mit im Moment, Gott hat mich doch für etwas gemacht. Gott hat mir Menschen gegeben, wo ich Verantwortung habe. Gott hat mir Orte gegeben, wo ich Verantwortung habe. Und ich möchte in all das hinein, Königreich Gottes hinein, multiplizieren. Und ich behaupte, Gott will, dass deine Beziehung zu ihm wächst, tiefer wird und Frucht bringt. Und was dir Ziel stört, das kriegst du von Gott nicht. Und das ist gut für dich. Ich will dir eine Geschichte erzählen. Das ist eine wahre Geschichte von einem amerikanischen Pastor. Der Pastor Chris. Der hat mit Anfangs 40, er und seine Frau, sie haben Businesses gehabt, sie haben Geschäfte gehabt, sie haben mit Autoersatzteilen gehandelt. Haben, über die ganze Zeit drum da, bis dahin haben sie, glaube ich, 9 Geschäfte aufgebaut gehabt, ein paar auch wieder verkauft. Haben hier noch 4 Geschäfte gehabt, Autogarage und Tankstellen. Und haben die Berufung bekommen, hey, wenn ihr an einem anderen Ort, wenn ihr zu unserer Gemeinde kommen und Pastoren sein und eine Jüngerschaftsschule aufbauen. Und dann haben sie gemerkt, mal, das ist das, was Gott von uns möchte. Und dann hat die Gemeinde ihnen aber gesagt, schau, das muss ja zuerst mal selbsttragend werden, bevor es auch etwas abwirft für euch. Wir können euch wahrscheinlich im ersten Jahr gar keinen Lohn zahlen. Und dann haben sie gesagt, ey, ist kein Problem, wir müssen da unsere 4 Geschäfte verkaufen und ich glaube, von dem, was wir dort draussen bekommen, können wir gut ein Jahr überbrücken. Ganz kurz gesagt, der Verkauf ist völlig schief gegangen. Sie haben nichts dafür können. Die Firma, die sie wollten aufkaufen, ist in Konkurs gegangen. Sie haben aber noch Kunden gehabt, haben keine Zulieferungen mehr bekommen, haben nicht aufgekauft werden können, haben aber auch nicht mehr arbeiten können. Sie sind mit fast 2 Millionen Schulden in die Pastorendienste eingestiegen, wo sie nichts verdient haben. Gott hat wirklich viele Wunder getan. Ich glaube, innerhalb von 1,5 Jahren sind sie schuldenfrei gewesen. Und das geht jetzt aber nicht. Sondern in dem ersten Jahr, wo der Pastor Chris Pastor war, als er Geburtstag hatte, hat ihm jemand etwas Geld gegeben. Und er auf den Geburtstag fürs Geschenk. Und dann ist er in den Laden gegangen und hat sich für $110 hat er sich so einen Armbanduhr gekauft. Freude hatte er nur. In der gleichen Woche geht er in den Gottesdienst. Und dann sagt mir so jemand, hey Chris, zeig mal deine Uhr. Und er so, zieht seine Uhr ab, gibt sie ihm. Dann nimmt seine Uhr, schaut sie an, zieht seine eigene Uhr ab und sagt, deine gefällt mir besser, komm mit duschen. Und ich glaube, der Pastor Chris, der hätte irgendwie nicht wollen, ein Spielverderber sein wahrscheinlich und so, und hat die Uhr getäuschelt. Hat keine Lust gekauft, das, aber hat es gemacht. Die Woche darauf geht er zum Uhrenmacher, weil er das Bändeli musste grösser machen. Und erzählt dem Uhrenmacher die Geschichte. Und der ist völlig perplex, schaut ihn an, nimmt die gleiche Uhr aus der Vitrine und sagt, hey, schau mal das Preisschild an. Die Uhr kostet $1,500. Du hast gerade eine $100 für eine $1,500 eingetauscht. Und der Pastor Chris hat sich gefreut. Gemerkt, es ist spannend, wie Gott an komischen Punkten im Leben anfängt zu versorgen und sich um Sachen kümmert, die jetzt wirklich nicht wichtig sind. Wenn du 2 Millionen in der Kreide stehst, ist es ja eigentlich gleich, was du für eine Uhr hast oder gar keine. Die Geschichte geht weiter. Ein Jahr später ist er in einem mehrtägigen Seminar. Und am ersten Abend von dem Seminar sagt ihm so jemand scherzenshalber, hey, Pastor Chris, Gott hat mir gesagt, du sollst mir deine Uhr schenken. Und der Chris, ich stelle mir vor, er hat so reagiert. Ja, irgendwie so. Am letzten Tag von dem Seminar spürt er in seinem Herz, wie Gott ihm sagt, ich meine es im Fall ernst, jetzt sage ich es dir, schenke dem deine Uhr. Und dann hat er angefangen mit Gott zu ringen und hat gesagt, nein, das will ich nicht. Ich habe mega Freude, das ist für mich, die Uhr ist für mich ein Zeichen, dass du, die hast du mir geschenkt. Und Gott sagt ihm, ich gebe dir was Besseres. Vertrau mir. Und er schenkt dem Mann die Uhr und bevor er in den Flieger steigt zum Heimfliegen, hat er so eine, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Rado oder Rado oder irgend so ein Mega-Luxus-Teil. Er hat nicht geschrieben, wie viel das wert ist. Er hat nur gesagt, die hätte ich mir von meinem Lohn nie können leisten. Und ich, keine Angst, es geht jetzt nicht so weiter und am Schluss gehört ihm der Bill Gates, weil es geht nicht um das. 2 Jahre später ist er in Osteuropa, in Rumänien. Ist in einem Einsatz. Und Osteuropa, die Leute dort sind oft arm, Pastoren können praktisch nicht leben von ihrem Gehalt. Und dann ist er irgendwo in so einer Gemeinde und dann merkt er, wie ihm Gott sagt, dem Pastor, der die Gemeinde pasteurisiert, schenkt dem deine Uhr. Und dann hat er so aus dem Herz das Gefühl gehabt, okay, cool, das hat bis jetzt mega gut geklappt. Was gibt es das mal für einen Deal? Und Gott hat Humor und hat ihm anscheinend so ein bisschen Antwort gegeben, es gibt keinen Deal, du schenkst ihm deine Uhr, das ist der Deal. Und er hat sich geweigert und gesagt, nein. Die ist so schön, sie bedeutet mir viel und sie ist so wertvoll, ich könnte sie nicht ersetzen. Und dann hat er gemerkt, wie Gott sein Herz bewegt und sagt, wo du wenig gehabt hast, bist du mir gehorsam gewesen. Jetzt hast du mehr und jetzt bist du mir ungehorsam. Ist okay, kein Stress, behalte deine Uhr, du musst nichts verschenken. Ich will aber, dass du dir etwas bewusst bist. Ich werde das Level von deinem irdischen finanziellen Überfluss abschrauben und festmachen am Level von deinem Gehorsam mir gegenüber. Dass du nicht in Versuchung geratest. Das ist Gnade. Mir hat die Geschichte sehr gut gefallen. Weil sie hat mir so ein bisschen gezeigt, ich glaube, Gott hat kein Problem damit, wenn wir schöne Sachen haben. Ich glaube, Gott hat dann ein Problem damit, wenn die schönen Sachen uns haben. Wenn wir unser Herz an das hängen, was Gott uns gibt und nicht mehr an ihn, dann wird es Götzendienst. Dann tut uns irdischer Wohlstand nicht mehr gut. Weil wir können das Irdische, was Gott uns gibt, nicht mehr als Werkzeug sehen, um sein Königreich zu bauen. Sondern wir hängen unser Herz dran und so wirklich geistliche Messis. Oder wir besammeln alles und wollen es behalten. Und dann gefährdet es unser Leben mit Vision. Und es gefährdet massiv unsere Beziehung zu Gott. Der Derek Prince, ein Pastor und christlicher Autor, hat mal geschrieben, es gibt nichts Tragisches, als mit materiellem Wohlstand gesegnet zu sein und keine Vision zu haben, wie man ihn einsetzen soll. Der irdische Wohlstand ist nicht einfach da, um uns zu belustigen. Er ist ein Werkzeug. Um Gott gross machen, um sein Königreich zu bauen. Er hat nicht einen Zweck in sich selber. Ich verweise nochmal auf Jörgs wunderbare Intro. Du kannst ihn ja eh nicht mitnehmen. Es nützt nichts, wenn wir einfach Wohlstand anhäufen, damit wir ihn haben. Einer meiner Lieblingspastoren hat letztens den Satz gesagt, er sieht jeden Dollar, den er auf der Bank hat, wie so eine Art Soldat in der Kaserne. Und er ist der Feldi. Und manchmal hat es mehr Soldaten in der Kaserne, manchmal hat es weniger Soldaten in der Kaserne. Er hat Verwalterschaft, er muss schauen, dass jeder Soldat sein Bettli hat, zum Morgen, zum Mittag, zur Nacht und Zwipf. Für die, die das verstehen. Aber der Soldat gehört nicht ihm. Und es kann jeden Moment ein Einsatzbefehl kommen und dann gehen so viele Soldaten raus, wie der Einsatz braucht. Und er sagt nicht, wie viele das sind. Ich bin eigentlich kein militanter Mensch, aber ich habe das Bild irgendwie schön gefunden. Ich glaube, Gott möchte uns an verschiedensten Bereichen in unserem Leben Sachen anvertrauen. Aber er kann das nur, wenn er merkt, wir lieben ihn mehr, als wir das lieben, was er uns will geben. Versuchung ist immer da, das ist klar. Ich merke gerade so die Generation von meinen Eltern, die stark geprägt sind von den 68er Jahren, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, es ist einfach eine Erfahrung, die ich mache, dass die oft viel Mühe haben, wenn man darüber redet, dass Geld haben nicht immer vom Teufel ist. Weil sie eine Prägung haben an diesem Punkt. Aber gell, ich behaupte wirklich, du findest in der Bibel weder ein Reichtums- noch ein Armutsideal. Das Ideal, das wir haben, meiner Meinung nach in der Bibel, ist das Ideal von der Hingabe mit allem, was wir haben. Und dann ist es unerheblich, wie viel das wir haben. Ich habe das selber spannend gefunden, zu merken, wo meine Frau und ich geheiratet haben. Ich war am Studium. Meine Frau hat zwar einen guten Job, aber sie hat auf ihrem Beruf keine Stelle gefunden. Sie musste einen Job machen, wo ihr zwar auch gefallen hat, aber wo, ich sage jetzt mal, natürlich lohnstufentechnisch sie viel weiter unten war. Und wir haben Budget gemacht und haben gemerkt, wir sind so etwa bei null, immer Ende Monat. Kommt so viel rein, kommt so viel raus, passt. Wir sind zufrieden. Und wir haben immer mehr gehabt, nicht viel, aber wir haben immer irgendwo mehr gehabt. Ich weiss zum Teil bis heute nicht, wo das hergekommen ist. Und wir haben keine grossen Sprünge gemacht in dieser Zeit. Wir haben nicht wirklich können irgendwie sparen oder so. Aber wir waren zufrieden gewesen, wir haben genug gehabt. Und irgendwann ist meine Frau gekommen und hat gesagt, hey, schau mal, wir haben doch jeden Monat so ein bisschen zu viel. Jetzt gibt es doch die und die Person in unserem Umfeld, die wäre sicher froh um Unterstützung. Und ich so, ja, gute Idee, komm, Überfluss soll weiter. Wenn er noch winzig ist. Wir haben angefangen, in andere Personen zu investieren, die eine schwierige Zeit hatten. Und es hat uns Freude gemacht, ich glaube auch dieser Person Freude gemacht. Dann sind wir da hingezogen, Studium fertig. Meine Frau kann Vollzeit in ihrem Job arbeiten. Ich kann hier arbeiten. Wir sind Doppelverdiener. Es geht jetzt nicht darum, zu sagen, was für reiche Kerle wir sind. Das sind wir nicht. Wir sind weit entfernt davon. Aber wir haben mehr Einkommen, als wir jemals hatten. Wir haben mehr Finanzstärke, als wir in den letzten Jahren, wo wir noch nicht beide geschafft haben, was logisch ist, hatten. Ich habe mir noch nie so viel Sorgen gemacht ums Geld wie heute. Und das ist völlig paradox. Es macht überhaupt keinen Sinn. Aber ich merke das irgendwie selber. Wenn du dir mehr anvertraut ist, hast du mehr, um dir Sorgen drum zu machen. Und ich merke, ich möchte, was Gott uns anvertraut, gerade wenn es um Finanzen geht, ich möchte das auch sehen als, Gott gibt uns etwas zum Investieren, um in sein Königreich investieren, nicht um unser Herz dranhängen. Ich möchte, dass das, was Gott uns gibt, sei das gerade konkret, eben, es darf sich ja mal eine Zeit lang anhäufen, ich habe nichts gegen das, ich sage nur, ich möchte, dass das ein Potenzial ist, das Gott mir anvertraut, das im Fluss darf sein, ein beständiger Fluss für die Sachen, die Gott uns aufs Herz gibt. Dass wir gar nicht auf die Idee kommen, zu sagen, aber diese Ecke vom Konto gehört jetzt allein mir und mit dem mache ich jetzt, was ich will. Ich glaube nicht, dass Überfluss, Begehren grundsätzlich ein schlechter Gedanke ist. Ich glaube, es ist manchmal schlecht für uns, wenn wir ihn überkommen. Darum haben wir ihn wahrscheinlich nicht, weil Gott gnädig ist. Aber wir sind im Bild von einem Gott geschaffen, der völligen Überfluss hat. Es macht Sinn, dass wir irgendwo die Sehnsucht nach Überfluss an allen möglichen Bereichen in unserem Leben haben. Ich glaube, das ist keine Schande. Ich glaube, das Problem kommt immer dort rein, wo Gott aus dem Zentrum rückt. Wo es plötzlich um Geld geht und nicht mehr um Gott. Oder wir können das Beispiel jetzt erweitern, wo es plötzlich um dein Talent geht. Oder du kannst so gut singen. Alle müssen hören, wie gut du kannst singen. Du musst auf jede Bühne, du musst vor jedem eine Show abziehen. Es geht nur um dich. Oder du, was weiß ich, kannst irgendetwas einsetzen. Dort, wo es nicht mehr um Gott geht, dort, wo wir nicht mehr sagen können, das, was Gott uns anvertraut hat, sei es Finanzen, sei es Talent und Begabungen, sei es Intelligenz, sei es Fähigkeit, mit Menschen umzugehen. Dort, wo es nicht mehr darum geht, dass Gott im Zentrum ist, sondern plötzlich ich und mir das, was mir gegeben ist, dort wird es krumm. Weil dort dient es nicht mehr Gottes Reich, dort dient es allein mir. Und das ist ein Problem. Ich glaube, Gold und Silber gehört Gott, steht in der Bibel. Finanzen, alles gehört Gott. Und ich wünsche mir, dass wir dürfen Menschen werden, dass wir dürfen eine Gemeinschaft werden, wo auch das, was Gott uns im materiellen Richtung, wo er uns anvertraut, dass wir da dürfen sehen als eine Ressource, um sein Königreich zu bauen. Dass wir immer mehr lernen, Gott mehr lieben als alles, was wir besitzen. Und das, was wir besitzen, fröhlich. Oder das heisst, Gott liebt einen fröhlichen Geber. Dass wir das mit Freude investieren in das Königreich Gottes. Weil wir merken, dort gehört es auch an. Es gehört nicht zu mir, es gehört ins Königreich.